Vater, wir danken dir, dass dein Wort uns Richtschnur und Licht sein darf auf unserem Weg, lebendig gemacht durch deinen Geist. Und das schenke auch heute Abend, Herr Jesus, dass das Licht aufleuchtet im Evangelium von dir, von deiner Herrlichkeit, von deiner großen, wunderbaren Sendung, von deinem Heil, das in dir ist und das durch dich möglich ist. Und wir danken dir, dass du auch heute noch Glauben wirken willst, Glauben an dich, Vertrauen auf dich, auf den, der Sünden vergibt, der auch Kaputtes heil machen kann, Step by Step und auf seine Weise. Und wir danken dir für dieses große Programm, bis wir eines Tages heil sein werden bei dir im vollen Sinn, kompatibel mit deiner Welt, aus dem Licht geboren, für das Licht leben können. Und lass uns hier schon ein Licht sein in dieser Dunkelheit durch deine Gnade. Etwas bezeugen von der Herrlichkeit und von der Hoffnung, die in uns ist. Du weißt, wie oft wir uns über so viele andere Dinge unterhalten, Gesundheitstipps und alle möglichen Dinge. Aber das eine ist doch das Wichtigste, dich zu bezeugen, Herr Jesus. Du unseres Lebens Sonne, du unsere Hoffnung, du Schutz und Schirm. An dir hangen wir und auf dich bauen wir. Und nun nimm auch diese Stunde in deine Hand und segne uns, wie es dir gefällt. Und gib unserem Bruder Gnade, dein Wort zu sagen. Amen.
Das sind ja schöne Erinnerungen, die wir an Weihnachten immer haben, wie wir das einst in der Kindheit erlebt haben. Und da gehörten die Krippenspiele dazu. Wir waren ja 5 Brüder und dann noch die Schwester, die Kleine hinten, die Maria, für die war schon gesorgt. Wir haben das dann in der Familie gespielt. Die Brüder wollten die Hirten sein und haben da kampiert. Und mir war die Rolle zugefallen, dass ich der Engel sein musste, der den Hirten die Botschaft bringt. Von der Mutter habe ich das Nachthemd geliehen bekommen und dann stand ich auf dem Tisch und bin runtergesprungen und habe gerufen, ich verkündige euch große Freude, und die Mutter hat geschrien, die war so schreckhaft, mit den Nagelstiefeln auf den Boden geknallt, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Sehr merkwürdig, was wir für Erinnerungen haben an das Weihnachtsgeschehen. Eine Rolle, die ist ja die beliebtesten, gehört zu den beliebtesten Rollen, die man finden kann, das ist der Wirt von Bethlehem. Der ist deshalb bei den Kindern so beliebt, weil der so dick ist. Der muss immer 4 Sofakissen unter seine Schürze stecken und dann muss er, das was heute ganz aktuell ist, muss er da schimpfen. Ihr freches Gesindel, was wollt ihr hier? So kennen Sie es aus den Krippenspielen. Aber das stimmt doch gar nicht. Steht doch kein Wort in der Bibel drin von einem Wirt. Auch nicht von einer Karawanserei, wie manche behaupten, oder von einem Gasthaus. Der erste evangelische Pfarrer von Bethlehem war ja ein Schneller aus dieser Schnellerfamilie vom syrischen Waisenhaus. Und hat 1884 schon geschrieben, die armen Bürger von Bethlehem, die müssen völlig zu Unrecht mit diesem Makel leben, als dass sie fremdenfeindlich sind. Sie wissen das bei vielen Predigten heute, dass das Hauptthema ist Migration und Fremdenfeindlichkeit. Aber im Neuen Testament steht kein Wort davon da. Steht auch nicht da, dass alle Bürger in ihren Geburtsort zurückkehren müssen. Das hat Schneller damals toll beschrieben. Er hat gesagt, das wäre ja ein Ameisenhaufen gewesen. Sondern jeder musste dorthin, wo er steuerpflichtig war. Bei der Volkszählung, es war eine Steuerzählung. Und Josef war ja in Galiläa, wo er die Maria kennengelernt hat, als Saisonarbeiter. Und muss jetzt zur Volkszählung zurück nach Bethlehem. Und übrigens, wenn man das Wort anguckt, das im Griechischen da steht, da geht es eigentlich nur um das Wohnzimmer, in dem man keinen Raum hat. Es war also das Familienquartier, so steht es im Lukas-Evangelium. Und das war natürlich, da war Vetter und Basen waren da und da war viel Getriebe. Und wie die Maria gerade in ihre Wehen kam, hat man gesagt, das geht ja nicht im Wohnzimmer, wo all die anderen sind. Man hat sie kurz ausquartiert. Und auch das mit dem Stall, steht ja auch nichts von Ochs und Eslein da. Aber in all den Häusern in Bethlehem, das hat man auch bei den Ausgrabungen gefunden, war immer eine Kuh da, schon wegen der Wärme. Die hat dort in der Wohnung logiert, auf der Seite war das, und dort ist Jesus in der Krippe geboren. Und das ist interessant. 1884 hat er schneller schon veröffentlicht und ist bekannt und wo man überall das lesen kann, wie sie solche Dinge um uns herum ranken. Aber hier steht's ja, dass die Menschen Jesus nicht aufnahmen. Das ist ein ganz wichtiger Teil, aber das bezieht sich nicht bloß auf die Leute von Bethlehem. Die Hirten, die waren da, die Magier aus dem Osten, die kamen. Aber es ist die ganze Tragik der ganzen Sendung von Jesus, dass die Menschen ihn nicht aufgenommen haben. Viele standen abwartend da. Die Pharisäer haben geprüft, die Schriftgelehrten haben gesagt, was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Waren viele Vorbehalte. Und das ist heute an unseren Weihnachtsfesten gar nicht anders. Überall wird Weihnachten gefeiert, aber die Menschen nehmen Jesus nicht auf. Was ist denn der Grund? Wissen Sie, dass unser Herz sich sperrt gegen Jesus? Und das ist ja überall im Evangelium, dass Jesus in unserem Herzen wohnen will, auch gerade in den Liedern, die wir gesungen haben. Gerhard Thierstegen singt das ja wunderbar. Dass Jesus in uns geboren sein will und in unserem Herzen Wohnung machen will. In vielen Predigten wird überhaupt nicht mehr über das Thema gesprochen. Das ist ja das Wichtigste von Weihnachten. Warum ist denn das so? Unser Herz, was ist das? Das ist nicht unsere Gefühlswelt, sondern unser Herz, das ist unser Ich. Wo unser Ich da ist, das ist unser Herz. Da bestimmen wir, was wir tun, was wir planen, was wir wollen, was wir entscheiden. Und da sagt die Bibel, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Wenn Sie das sagen heute, dann werden viele, ich bin doch so lieb, mache immer so nette Geschenke für meine Enkelchen und bin doch immer so nett, wenn ich die Nachbarn grüße. Aber in der Bibel steht das drin, dass unser Herz sich sperrt und Jesus abweist. Und Jesus hat in Matthäus 15, ganz wichtig, darüber gesprochen, dass das größte Hindernis für sein Kommen das menschliche Herz ist. Matthäus 15, wo er sagt, die bösen Dinge deines Lebens, die kommen nicht aus deiner Umgebung. Der Schmutz kommt nicht von der Welt um dich her, sondern das Tragische ist in deinem Leben, was aus deinem Mund herauskommt. Das kommt aus dem Herzen und das macht den Menschen unrein. Was kommt aus dem Mund raus? Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Verleumdung, Lästerung, das sind die Dinge, die den Menschen haben. Es kommt aus deinem Herzen. Und deshalb ist Weihnachten die große Erlösungsbotschaft. Jesus ist das Licht, das in mein finsteres Herz kommen will. Jetzt haben wir die schönen Lieder gesungen, Nachtenhöfer. Wir haben das ja in diesen Tagen immer wieder, dass die große Dunkelheit bei uns kommt durch die schweren Todeserlebnisse, wenn Menschen von uns weggerissen werden. In der Welt ist so finster, weil so viel Dunkles passiert. Wenn Sie einmal nur sich umschauen, mit den Kriegen und Gemeinheit und Brutalität und Lüge und Gewalt. Und das, wir leben ja mittendrin, aber wir sind ja Kinder dieser Welt und erleben das richtig. Und darum ist es erschütternd, dass Menschen sagen, ich möchte nicht, dass Jesus in mein Herz kommt. Sie sehen gar nicht die Notwendigkeit. Es ist überhaupt interessant in der Bibel. Das Thema zieht sich ja schon vom Alten Testament her zu. Der König David hat ja schon gewusst, wo sein Vorgänger Saul gescheitert war. Saul war ja ein toller Mann, ein Kopf größer als alles Volk, sportlicher Typ, braun gebrannt. Er hat gemerkt, er ist an Gott gescheitert mit seinem bösen Herzen. Und darum war seine Bitte, Herr, schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Und sein Sohn Salomo hat ja gemerkt, dass auch der David an seinem Herzen gescheitert war. Unser Herz ist ganz anfällig für gottwidrige Dinge. Wir sind alle so leicht fallsüchtig. an dieser Stelle. Und das ist erschütternd. Als der Salomo gekrönt werden sollte, war er noch in Gibeon im Heiligtum. Und Gott hatte ihm einen tollen Vorschlag gemacht. Wähle, was du dir wünschst. Weißt du, ein junger Mann, der gekrönt wird zum König, der kann sich alles wünschen. Was hat er gebeten? Gib mir ein gehorsames Herz. Das müssen wir wissen. Das ist die Not, dass kein Mensch mit seinem Herzen vor Gott bestehen kann. Da haben manche auch das Kindergebet umgedreht und haben gemeint, ich bin klein, mein Herz ist rein. Nein, so heißt nicht, mein Herz mach rein, nicht ist rein. Und wenn Sie Kinder erzogen haben, wissen Sie, was Kinder für einen schrecklichen Eigenwillen haben und was sie für einen Trotzkopf haben. Und wenn Sie es füttern, dann blasen Sie in die ganze Brei ins Gesicht. Das ist alles schon drin. Meine Mutter hat ja 5 Söhne erzogen, ich war der 5. Und bei mir hat sie gesagt, Erziehung nützt überhaupt nichts. Sie bleiben so, wie sie auf dem Wickeltisch waren. Der Mensch hat das von Jugend an vererbt in seinen Genen drin. Man macht ja heute so viel Genforschung, die Biologen, es wäre toll, wenn sie endlich sagen, wir züchten einen Menschen, dem es nichts Böses mehr gibt. Das gibt's nicht. Unter allen Völkern auf der Welt ist das da. Und wie kommt dann Jesus überhaupt herein? Da heißt es, die Türen waren verrammelt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht. Aber er hat doch uns geschaffen. Jesus ist der Sohn Gottes, der die Erlösung bringen will. Und die haben die Türen verriegelt, halten sie zu und er darf nicht rein. An Weihnachten wird über alle schönen Sachen, über Ochs und Eslein geredet und über die Hirten und über die Sterne und alles Mögliche. Aber wir das vergessen, dass das entscheidende Thema, und im Johannes kommt das so schön raus, dass Jesus in die Herzen der Menschen einziehen will und die Herzen erlösen will von der Macht der Finsternis. Und die meisten Menschen leugnen das. Und das ist so schlimm, dass wir auch an das Böse so gewöhnt sind, dass wir gar nicht uns öffnen für das Licht und das Licht gar nicht erkennen können. Der Nachtenhöfer hat auch den Tod bei einigen Familienangehörigen erlebt, ganz tief geführt. Und da reden sie immer von der großen Nacht ihres Lebens. Und was ist dann passiert, dass irgendetwas passiert, auf einmal ihr Herz offen war? Jesus hat einmal gesagt, das schöne Wort, der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Das ist eine ganz große Chance, dass Jesus überhaupt erst rein kann in unser Leben. Bei denen, die zerbrochenen Herzen sind und die ein gedemütigtes Gewissen haben. Wir sind so stolze Leute und wehren uns gegen den Anspruch von Jesus. Und das ist ein Hemmnis. Es war damals in Israel ganz schlimm, dass sie alle das Herz zugesperrt haben. Toll, wie das Paulus am Anfang des Römerbriefs schreibt, bevor er nach Rom hineingeht. Das ist eine große Nation gewesen, eine große Kultur mit den Bauwerken und die Cäsaren. Und da schreibt er gleich am Anfang, ich schäme mich nicht am Evangelium, weil das Evangelium sich den Weg bahnt in die Herzen der Menschen. Es ist eine Kraft Gottes, macht selig. Und da schreibt er, eigentlich haben alle Menschen eine Ahnung von Gott. Sie wissen etwas von der ewigen Kraft und Gottheit, von seinen Werken. Aber die Menschen haben, obwohl sie von Gott wissen, nicht Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen und ihre Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. In diesen Tagen haben mich einige von Ihnen gefragt, seelsorgerlich, was kann ich denn tun für meine Enkel? Und viele waren nah am Weinen. Das ist furchtbar, wir haben Enkel und die lehnen das alles ab. Wissen Sie, dass keiner von sich aus den Widerstand seines Herzens brechen kann? Und da heißt es, dass Gott sie dahin gegeben hat, dass er ihre Herzen verfestigt hat, dass sie verhärtet sind, verstockt sind und gar nicht hören können. Sie können nur zum Heiland schreien und sagen, Herr, tu doch das Wunder wie am ersten Schöpfungstag und sprich dein Werde, es werde Licht, dass meine Enkel auf einmal entdecken, wie tief sie gefallen sind. Das ist ganz erschütternd, das wissen die Juristen, wenn sie da die schlimmsten Mordfälle verhandeln. Da sagt der Angeklagte, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich bin unschuldig. Die Verhältnisse waren in meinem Leben schwierig, ich hatte einen trinksüchtigen Vater und ich war ja immer im Kinderheim. Und da wird alles zur Entschuldigung hergezogen, aber man merkt nicht, dass Jesus der ist, der das Herz aufbrechen kann. Und jetzt geht es heute Abend um uns. Und das war so schön bei diesen beiden Liedern. Ich habe mich gefreut, dass ich sie aussuchen durfte, dass es darum geht, dass die helle Sonne von Jesus, das Licht der Weihnacht, hineinleuchtet in unser Herz, heller als tausend Sonnen. Heller als tausend Sonnen. Und dieses Himmelslicht, wenn das einmal in deinem Herzen scheint, das kann von keiner Finsternis dieser Welt mehr zerstört werden. Ich habe mal in Österreich gepredigt, in Neukematen. Es war eine der ersten evangelischen Predigtstätten, wo ein Bruder von Philipp Matthäus Hahn, dem größten Mechaniker des 18. Jahrhunderts, dem großen Erfinder und Entdecker, Uhrmacher, gepredigt hat in Neukematen. Das war nur ein Haus, ganz normales Haus. Sie durften gar keine Kirche bauen damals in Österreich. Und da erzählten die Leute, die eine der ersten Frauen, die da zum Gottesdienst ging, die ist 18 Stunden gelaufen, nur um dem Heiland und seinem Wort zu begegnen im Gottesdienst. Und nach 18 Stunden, als sie wieder daheim war, hat die Polizei sie in Arrest genommen. Und die Frau hat nur gesagt, es war wie im Himmel. Wenn ihr Herz offen ist und der Heiland ihnen begegnet, das ist das Allerwichtigste. Und wenn sie das erleben, er ist ganz da. Im Adventslied heißt, ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht, ein Herz, das Demut liebet, das ist offen. Das ist das Wichtige. Ich kann sonst den kommenden Heiland nicht erleben. Das Herz muss offen sein. Und unser Herz ist nicht offen. Das ist versperrt. Das ist verriegelt. Das ist der Betrug Satans, der uns besetzt hat. Und wir können uns nicht einmal neutral entscheiden, ob wir das Licht wollen oder nicht. Das mein Ich, das ich werde. Und das erleben sie auf Schritt und Tritt. Den Hass, der Jesus entgegenschlägt. Wie sie Jesus verachtet haben. Jesus hat gesagt, ihr werdet diesen Hass erleben in der Welt. Das erleben sie an ihren Familien, oft von den eigenen Familienmitgliedern. Furchtbar, wenn es in einer Ehe erlebt werden muss. Der Hass auf Jesus will gar nichts hören. Und sie können mit Engelszungen reden, aber die Finsternis ist so groß. Die erste Frau in Europa, Apostelgeschichte 16, war so eine Frau, die hat eine schicke Boutique gehabt. Purpur wurde dort verkauft. Die Lydia, die war in der jüdischen Versammlung und Paulus ging ans Wasser, wo die sich getroffen haben. Und da steht das Schöne da, dieser tat der Herr das Herz auf. Das ist das große Weihnachtswunder, dass der Herr das Herz auftun muss. Sie müssen beten, das ist die einzige Möglichkeit, dass Menschen überhaupt den Ruf von Jesus überhaupt erkennen. Es fängt damit an, dass man erst die Finsternis merkt. Wo bin ich hingeraten? Was ist das in meinem Leben? Das wehren wir uns, wir wollen es gar nicht wahrhaben. Und das ist der Anfang, dass ich erschrecke über die Macht der Sünde. Und dann, wenn Jesus kommt und dann sehe ich sein Licht. Was sehe ich denn? Für mich hat er alles bezahlt am Kreuz. Er ist nur gekommen, um sündige Menschen, gefallene Leute, verlorene Leute zu retten. Ach, das ist das ganze Evangelium. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen und nicht bloß im Namen nach, denn wir haben, wir wollen doch Christen sein, sondern dass wir das auch sind, wirklich sind. Das ist ganz wunderbar. Wir sind ja sonst Menschen von Fleisch und Blut und entschuldigen uns immer wieder, wir tragen ja unsere Gene aus der Vergangenheit mit und wir sind eben sündige Menschen. Aber das Wunderbare, was Jesus machen kann, und das ist so schön hier auch in diesem Evangelium, dass die, die an Jesus glauben, als an ihren Retter und an ihren Erlöser, dass er die Macht gibt, dass Satan weichen muss und uns frei gibt. Und wir Gottes Kinder sein können. Das ist ganz wunderbar. Ich habe immer nach einem Vergleich gesucht, wie man das Ihnen ein bisschen bildhaft erklären kann. Und da bin ich drauf gekommen, in England war ein Mann, Vater hat er nie gekannt, die Mutter, grausame Mutter, hat ein liederliches Leben geführt und hat den Sohn bald in ein Erziehungsheim gegeben. Das war in diesen finsteren Zeiten, als in diesen Erziehungsheimen noch mit der Peitsche regiert wurde. Und die haben damals beschlossen, wir bringen unseren Lehrer um. Sie haben ihn überfallen und verhauen und sind dann geflohen aus dieser Erziehungsanstalt. Es ist ihnen gelungen, sich durchzuschlagen bis nach Nordamerika. Als Schiffsjunge überall auf dem Schiff hat er auch die Brutalität der Menschen erlebt. Er war verbittert. Er hat gesagt, die Menschen sind so und so mache ich es und den zahle ich wieder heim. Und er war dann auf einem Schiff, auf dem Mississippi. Und wieder hat er die ganze Brutalität der Menschen erlebt. Und da sitzt er in New Orleans am Hafen und guckt auf den Boden. Und da steht plötzlich, er sieht nur die schwarzen Schuhe, ein feiner Herr. Der sagt, was machst du? Da sagt er, ich habe nichts, ich habe keine Heimat und weiß nicht wohin. Es war ein Mann, kinderloses Ehepaar, reiche Leute. Sagt, komm, ich nehme dich in mein Haus auf. Und der junge Mann war so überwältigt über die Liebe dieser Leute. Da starb die Frau des Hauses, wie gerade der Ehemann unterwegs war, auf einer Geschäftsreise. Und der Vater hat gesagt, ich adoptiere dich. Und da von dem Tag an war der junge Mann ein anderer. Wissen Sie, wer das war? Henry Morton Stanley. Ein Wohltäter der Menschheit, der den Livingston in Afrika gesucht hat. Ein Wohltäter der Menschheit. Und er sagt, ich will doch dem neuen Namen Ehre erweisen. Ich gehe doch nicht mehr in die alte Geschichte meines Lebens zurück. Wenn ich adoptiert bin, und dann hat er Monate dran gegeben, um den Livingston zu suchen, die größten Opfer gebracht. Das nehme ich gerne als Vergleich, was Jesus tut, indem er uns zu Kindern Gottes macht. Er könnte doch sagen, du musst dich erst bewähren. Nein, er sagt, du kriegst die Gnade sofort. Und er tilgt all die dunklen Dinge deines Lebens. Und das macht uns zu Kindern Gottes. Das ist ganz wunderbar. War ja viel in der Mission unterwegs. Lange Zeit war es ganz schwierig, ein Land zu erreichen. Das hat mich immer interessiert, wo 100% der Bewohner bekennende Bibelchristen sind. Gibt's das in unserer Welt? Das gibt's. Und ausgerechnet in Nordostindien, dort ganz zum Himalaya zu, das haben Sie noch nie auf Ihrer Landkarte bemerkt, dass über 12 Bundesstaaten von Indien nur durch einen ganz schmalen Korridor von 30 Kilometer Nordostindien zu Indien gehören. Aber das Merkwürdige, das sind alle Stammesleute mit den Schlitzaugen. Die haben gar nichts mit den Hindus sonst gemein. Und das waren Kopfjäger. Mich hat das immer interessiert. In unserem Bibelkreis kam einmal der Vorsitzende der Evangelischen Allianz, Ben Vati, und hat unseren Burschen erzählt, mein Großvater hatte noch sein Haus geschmückt mit Schrumpfköpfen. Also sie haben den Kopf abgeschnitten ihrer Feinde und haben den ausgedörrt in der Sonne und haben das aufs Haus deponiert. Es war der größte Schmuck. Je mehr Menschenköpfe, umso stolzer waren sie. Kopfjäger. Das gibt es auch bei den Dayak in Indonesien. Was ist das für eine grausame Kultur? Die Engländer, als sie Indien eroberten, sind nie hinaufgegangen in die Berge der Nagas, so hießen die Nagas, die Kopfjäger. Und dann war es ein Missionar aus Amerika, ein Dr. Clark, im Glauben an die Macht des Evangeliums. Und er hat sich hinaufsenden lassen und es ist ihm nichts geschehen. Er hat ihnen von Jesus und der Liebe zu verlorenen Menschen erzählt. Kein einziger wurde umgebracht. Und das Wunder ist geschehen, die Nagas sind sogar die Missionare Indiens geworden, der vielen Hindus. Jeder vierte Missionar in Indien kommt von Meghalaya oder Naga, aus Nordostindien. Das sind die großen brennenden Jesuszeugen. Und die ganzen Dörfer sind dort erfüllt und die sagen, da, alle sonntags im Gottesdienst. Und da gibt's nicht, wir schließen unsere Türen nicht ab, es gibt gar nichts. Und ich wollte immer hin, und das ist ganz arg schwierig, weil natürlich, das sind Spannungen mit der Regierung, da ist auch immer wieder Kriegszustand mit diesen Stämmen. Und da war die 100-Jahr-Feier in Kohima, das ist dort an der Grenze, wo es zum River Kwai ging. Dort Kohima, wo die Riesenfriedhöfe sind, eins vom Zweiten Weltkrieg noch gegen die Japaner, dort wurden die Japaner gestoppt, interessant. Kohima war ein großes Stadion mit 25.000 Menschen voll. Und der Premierminister hat gesagt, es ist ein Wunder passiert mit unserem Volk, von der Finsternis zum Licht. Wissen Sie, dass das überall in der Welt passiert, wo das Evangelium hinkommt? Und das Wunder passiert bei uns, wenn sich junge Leute bekehren. Aus schrecklicher Drogensucht. Ach, was erlebt man da? Das passiert ja an unseren Tagen. Und immer, wenn man da so eine Zuschrift bekommt, wenn Leuten begegnet, die erzählen, zerbrochenen Ehen und wie alles kaputt war im Leben. Und dann kam Jesus. Und er hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Wie macht denn Jesus das? Wir haben von seiner Fülle genommen Gnade um Gnade. Bloß die erlebte Vergebung. Glauben Sie doch nicht, dass ein Mensch glücklich wäre in der Sünde. Und jetzt erleben Sie das ja immer bei Ihren Kindern, die Ihnen widersprechen und sagen, ich möchte nichts wissen vom Evangelium. Die sind doch schrecklich unglücklich, aber sie können es nicht zugeben. Da muss erst das Herz aufgebrochen werden. Das passiert oft. Ein Verkehrsunfall oder irgendwas, dass plötzlich sie offen werden und sie merken, ich bin verloren, bis ein Mensch wach wird. Ganz wunderbar, ich habe es im Südsudan erlebt, dort an der Grenze in Südäthiopien, wir waren ja dort bei diesen Morsi, die noch die Teller lieben, die noch nackt rumlaufen, haben wir Gottesdienst gehört, nackt, die hat nur die Kalaschnikow rumgehängt, da geht es sehr brutal zu. Und da war ein Volksstamm, der hat den anderen überfallen, dort im Süden Äthiopiens, da geht auch die Regierung gar nicht hin. Ein Missionar Böschler der Deutschen Missionsgemeinschaft ist da hingegangen, wo alle nur vorher umgebracht wurden. Er hat gesagt, mit Jesus gehe ich hin. Und die haben sich bekehrt. Weil die Botschaft des Evangeliums eine Lebenskraft ist, das Evangelium ist die einzige Lebenskraft, die es in der Welt gibt. Wir hören ja was ganz anderes heute von den Psychologen und den anderen, die das nie zugeben, dass man nur mit Gott ein neuer Mensch werden kann, dass Gott das Ebenbild wiederherstellt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dieser Jesus, Gottes Sohn, der unser menschliches Fleisch und Blut annimmt, keine Sünde in seinem Leben. Glaubt doch nicht, dass ein Ehebruch, eine Lüge, ein Steuerbetrug dein Leben glücklich machen kann. Was ist das für ein verrückter Gedanke, im Hauskreis debattiert man sie, da sagen manche, wenn man sie nur auf dem Sterbebett bekehren kann, das wäre ja toll. Also wollt ihr denn in der Sünde leben? Welche Sünde macht dich denn glücklich? Das ist ja wunderbar in der Mission, dass man das erlebt, auf Schritt und Tritt in den Dayaks, was der Ludwig Nommensen erlebt, lässt die alten Geschichten, wie die Menschen durchbrechen. Und das war dort so wunderbar, auch wie ein Stamm den anderen überfallen hat, das war große Not, das gibt's ja, großes geistliches Leben, Wort des Lebenskirche in Äthiopien, eine Bibelkirche. Und sie haben, die Leute sind geflohen und sie sagten, was machen wir, wenn der Stamm jetzt wieder uns angreift? Sie sind alle bewaffnet, alle haben die Kalaschnikow und ihre großen Viehherden. Und dann haben sie sich abends in ihren Hütten versammelt und haben gebetet. Und eines Tages kommt einer vom Nachbarstamm und sagt, ich bin ausgesandt. Schickt uns auch einen Boten des Friedens, wenn es das gibt, dass man nimmer schießen muss und dass man in der Liebe zusammenleben kann. Und die waren zuerst ganz skeptisch, ist das eine Falle? Und dann sind über 10.000 haben sich bekehrt. Das ist ganz wunderbar, dort im Süden Äthiopiens, in einer ganz wilden Gegend ist das, sind alles muslimische Stämme, die dort und Nomadenstämme, das sind ein ganz wunderbares Werk. Viele der Evangelisten werden umgebracht. War erschütternd, wie wir auch einen trafen und den haben wir dort begleiten wollen. Und dann waren wir nachts da und dann hat es an der Türe geklopft und hat da, wo der hin soll, da ist gerade der Vorgänger ermordet worden. Ja, der Teufel hat noch in unserer Welt Macht. Aber die Botschaft des Friedens, und das sind ja alles die einheimischen Missionare, die davon reden. Jesus macht dein Leben neu. Und das ist unsere Weihnachtsbotschaft. Und das wollen wir hier verkünden, das werden wir vertreten. Ganz gleich, was der Staat für Erziehungsziele macht, da will ich gar nicht drüber reden heute. Ist ja ganz wirr, was man alles unter jungen Leuten anfühlt. Selbst in christlichen Kreisen wird sagen, die Gebote kann man doch nicht leben. Doch, die sind befreiend. Dass wir wieder zurückkehren dürfen in den Ursprung der göttlichen Schöpfung. Und das ist so herrlich. Im Johannesevangelium war es ja so schön, wenn Sie da ein wenig weiterblättern. Wo hat es denn angefangen, dass jemand überhaupt wach wurde? Johannes 4. Jesus geht mit den Jüngern unterwegs und schickt seine Jünger in die Stadt Samaria, um etwas zum Essen zu kaufen. Er sitzt am Brunnenrand, am Jakobsbrunnen. Und dann kommt eine Frau, die nicht am Abend kommen kann, wo die anderen das Wasser schöpfen, sondern eine böse Frau, die 5 Ehen zerstört hat mit ihrer Gier. Und Jesus redet mit ihr und die Frau wundert sich, dass du überhaupt mit mir redest. Ich bin doch so eine schlechte Frau. Und Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, ich könnte dir Lebenswasser geben. Das ist so herrlich im Johannesevangelium. Kommt ja nachher vom Brunnen lebendigen Wassers. Da sagte Jesus von seinem Geist, vom Heiligen Geist, der ein Leben total erneuert, ein verbittertes, verkrachtes Leben. Und das ist die große Geschichte, die Sie in x Büchern lesen können, die haben Sie schon oft gehört. Das, was Jesus in Ihrem Leben machen will, er macht uns zu neuen Kreaturen, weil der Geist Gottes nicht bloß unser Herz umwandelt, sondern unser ganzes Wesen. Wie heißt es in Römer 8, die nicht mehr nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Und der Geist Gottes ist so stark, dass er alle Werke der Finsternis und des Teufels zerstören kann. Und jetzt ist es so schön, dass wir das Lied von Ter Stegen singen können. Wilhelm Busch sagte immer, es ist das schönste Weihnachtslied. Herr Jesus, du musst in mir geboren sein, sonst bin ich ein verlorener Mensch. Gehen Sie mit dieser Botschaft wieder nach Hause und brauchen Sie gar nicht sagen. Sagen, ich bin ein verlorener Mensch, wenn der Heiland nicht so tief heruntergestiegen wäre in mein Leben und seine ganze Kraft in meinem Leben wirken will. Gerhard Ter Stegen hat uns ja noch mehr Lichter geschenkt. Er hat ja versucht, mit großem Eifer, hat er nichts mehr gegessen, hat gefastet, er war ja Textilarbeiter, hat so Bänder gewirkt, schrecklich gelitten, furchtbar krank geworden. Das kennen Sie auch, diese Verirrung, wo man meint, man muss mit aller Macht gegen den Teufel kämpfen. Sie können Sie doch nichts. Der ist doch so stark. Und dann hat er auf einmal entdeckt, Jesus will in meinem Leben wohnen. Und das ist so schön mit dem Lied, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Und da heißt es, du durchdringest alles, lass dein schönstes Licht daher berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Jesus, ich brauche dich. Weihnachtsbotschaft nach dem Johannesevangelium. Jesus möchte in unserem Leben wohnen. Die an seinen Namen glauben, ja, Jesus ist da. Er ist es. Es können nur die wissen, die es erlebt haben in ihrem Leben und die die Gnade angenommen haben. Über die Gnade lächeln die anderen. Was soll denn Gnade sein? Dass ich noch leben darf, dass Gott sich mir zuneigt, dass er mein Leben neu macht. Es gibt noch ein anderes Lied, das ist auch in den neuen Gesangbüchern getilgt. Natürlich. Von Ter Stegen. Und das ist so schade, weil in diesen Liedern ist so viel ausgedrückt, was heute in der Verkündigung fehlt. O Gott, o Geist, o Licht des Lebens, das uns im Todesschatten scheint. Das Licht von Jesus. Ich lasse dich gern den Jammer sehen, den Jammer meines Lebens. Ich breite das für auf der Ter Stegen. Wer ja ein Gemeinschaftsmann dort im Ruhrgebiet und hat das so von vielen mitgenommen. Viele haben das aufgenommen. Wo heißt, ich kann nicht selbst der Sünde steuern, das ist dein Werk, du Quell des Lichts. Du musst von Grund auf mich erneuern, sonst hilft mein eigenes Trachten nichts. O Geist, sei meines Geistes Leben, ich kann mir selbst kein Gutes geben. Das ist der große Irrtum, du musst dich bloß anstrengen, ist doch nicht wahr. Treiben Sie doch die jungen Leute nicht in die Verzweiflung, sondern sagen Sie das. Wir haben ja die schöne Familiengeschichte, wir haben ja das reiche Erbe vom Schulhaus in Hülben. 1762, 13 Generationen zurück, dieses Dorflein Hülben, bitterarm, dort so wenig Erde auf dem Kalkboden, die Trockenheit, die so wütet. Es hat natürlich nicht mal eine eigene Pfarrei damals gehabt, 1762. Eine meiner Vorfahren, auch schon mit dem Namen Kullen, der Mann hat die einklassige Schule betrieben und den Pfarrdienst hat ein junger Vikar, ein junger erweckter Pfarrer des Pietismus, Fricker. Hat wunderbare Bücher uns hinterlassen, Weisheit im Staube, in Dettingen war der. Und der ist immer wieder hochgelaufen, eigentlich sollte er nur alle 14 Tage kommen. Und ihn hat das bewegt, wie die Menschen sich öffnen für Jesus. Und dann hat er der Frau Schulmeister gesagt, er hat ihm immer ein Vesper gerichtet, wenn der dann wieder zurückging. Der guckte, wen er noch die Sterbenden besuchen musste. Er hat gesagt, Sie brauchen Jesus. Nein, brauchen wir nicht. Wir sind doch so gute Leute, dort oben in Hülpen. Dann hat er gesagt, lesen Sie den Römerbrief. Haben Sie schon den Römerbrief nicht aufmerksam gelesen, wo das drin steht? Dass wir verlorene Leute sind, das Herz verhärtet. Und wie Fricker wieder hochkam, sagte sie, das ist nichts für uns Hülpener, wie man da im Schwäbischen sagt. Dann lesen Sie den Römerbrief noch einmal. Und dann sagte sie auf einmal beim nächsten Buch, da ist das Licht, jetzt sehe ich mein Leben ganz neu. Und dann ist etwas aufgegangen in der Familiengeschichte, was über 13 Generationen weiterging. Bei all die Verästlungen, die Busch-Familien und Evangelisten und alles bis in unsere Familie, die Eislers und wo das war, weil das Wunder unseres Lebens ist. Jetzt muss ich sagen, heute ist in der Christenheit ganz merkwürdig, wir suchen immer flotte Prediger. Es war damals in Korinth ja auch so beim Paulus. Wir suchen Starprediger, Leute, die was scheinen, glänzen sind, wunderbar. Und die haben immer gesagt, der Paulus ist so mickrig. Und der Paulus sagt, es geht doch nicht ums Äußere, ums Outfit. Es ist auch nicht immer die Frage, wie wir anziehend wirken. Sondern Gott hat es immer gefallen durch unscheinbare Gewächse. Der Inhalt ist das Entscheidende, was er in dein Leben hineingeht. Und wenn Jesus in deinem Leben wirken kann, das ahnst du gar nicht. Und selbst wenn du nur noch kurze Zeit und wenn ich nur Stunden auf Erden noch zu leben hätte, was kann Jesus aus deinem Leben machen? Was entsteht da Neues? Das ist so herrlich. Lass doch die Quelle sprießen. Das neue Leben, das er geben will, was er in deinem Leben tun will. Und das ist so groß, so gewaltig, was das alles ist. Kurz nach Napoleon gab es eine Erweckung bei katholischen Priestern. Es hat in Memmingen im Allgäu angefangen. Da war ein katholischer Kaplan, ins Sterbebett einer Frau gerufen worden und hat er gesagt, Sie können ja gut sterben, Sie sind ja so ein guter Mensch, ein guter Christ und haben keinen Gottesdienst ausgelassen. Da guckt die den Kaplan an und sagt, das macht mich doch nicht selig. Ja, was denn dann? Jesus durch sein Blut am Kreuz für mich gestorben. War ganz merkwürdig, was diese Memminger Erweckung, das sind 50 katholische Kapläne zum lebendigen Glauben durchgestoßen. Das waren Leute, großartige Leute. Hier in Baden gehört ja Hinhöfer dazu. Ein katholischer Priester. Hinhöfer. Wunderbar, die Geschichte von Hinhöfer. Der badische Oberkirchenrat hat gesagt, wenn der evangelisch werden will, den werden wir gar nicht aufnehmen. Er hat die freie Gnade von Jesus verkündet. Jesus macht dich selig und du brauchst die Erweckung, ein neues Herz. Und da war's. Hinhöfer müssen Sie noch einmal lesen. Der Patronsherr, der hat gesagt, so wird gepredigt. Gegen der badische Oberkirchenrat in Karlsruhe. Und da hat die Erweckung angefangen. Das war ganz wunderbar. Einer dieser Erweckten, das war Johannes Gossner, katholischer Priester. Und ein Kaufmann in Nürnberg hat sich sehr um ihn gekümmert. Das waren ja immer nur einzelne Leute, die da ein Auge haben. Der hat gesagt, werd nur nicht evangelisch, das ist genauso schwarz wie die katholische Kirche. Du brauchst Jesus. Und der Gossner hat etwas rausgegeben. Der ist nach Moskau gegangen, nach Petersburg, und hat dort Bibelstunden gehabt, bis er ausgewiesen wurde. Aber hat ein Büchlein rausgegeben. Das kennen Sie alle, das Herzbüchlein. Das Herzbüchlein, wissen Sie es noch? Den Kindern. Ein Enkelschwiegersohn, der ist da drüben in der Nähe, der hat sich von mir erbeten, weil er im Kindergarten das den Kindern wieder zeigen will. Das so, warum haben wir das nicht mehr? Das ist ja in der ganzen Welt ist das verbreitet worden, was in unserem Herzen drin ist, an Stolz, an Eigensucht. Und wenn Jesus kommt und er der Herr ist in unserem Leben, da wo mein Ich sitzt und uns bestimmt, und dann kann uns in unserem Leben Frucht herauskommen. Es war doch die Segensgeschichte der Mission. Dieser Gossner hat die große Gossner-Mission begründet. Das war nördlich von Kalkutta. Das waren ganz schlimme Menschen, sie alle bekehrt, wenn das Herz neu wird. Wissen Sie, was wir heute brauchen in der Christenheit? Nicht neue Formen, wir brauchen auch nicht neue Lieder. Wir brauchen eine echte Bekehrung wieder. Menschen, die von Jesus erneuert sind. Und das ist so wunderbar. Und Paulus hat so viel drüber geschrieben, ich will gar nicht mehr das alles ausschöpfen. Er schreibt das in 2. Korinther 4, gerade den Korinthern gegenüber. Die waren so stolz, sie haben immer gesagt, das ist so wichtig, wie einer wirkt. Und wir sind so strahlig Christen. Und der Paulus sagt, Nein, wir haben das Amt der Barmherzigkeit Gottes, der großen Liebe für Verlorene. Wenn es Menschen nicht verstehen, dann sind es Menschen, die verloren gehen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Das ist ganz schlimm, dass wir an den irdischen Dingen haften und nur das verstehen können, was in dieser Welt ist. Dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit von Christus, welcher ist das Ebenbild Gottes. Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Wunderbar. Dass das schlichte Wort von dir gesprochen vor Ungläubigen von Gott benutzt wird, dass Menschen auf einmal die Herrlichkeit von Jesus, was ist denn die Herrlichkeit? Dass er verlorene Menschen rettet, dass seine Gnade unendlich ist. Ich habe viele Bücher und ich schätze besonders die alten Schriften von Bengel und Franke, Reformation, Praschberger und wie sie alle heißen. Aber ich habe auch ein neues Werk mit 24 Bänden, die Brockhaus-Enzyklopädie. Toll, da steht eigentlich alles drin, was Sie brauchen für Wer wird Millionär oder müssen Sie alles auswendig wissen oder Wetten, das oder was man braucht. Und wenn Sie da aufschlagen, ich habe vorhin auch noch in der Bibliothek des Hauses geguckt, da ist auch so ein Taschenbuch mit auch, weiß ich, 20 Bänden, das Wort mit der Freude. Habe ich gesucht, Freude, da kommt Frettchen, dann gibt es eine Frettchenkatze, wusste ich auch noch nicht. Und dann gibt es einen Freud, den Sigmund Freud. Und dann gibt es einen Freudenberg im Siegerland. Und dann gibt es eine Freudenstadt im Schwarzwald. Aber wo ist denn die Freude? Die Freude ist doch das Thema von Weihnachten. Große Freude. Das ist ein Grund, wie man die Freude bloß bekommt. Menschen, die Jesus, den Heiland, finden. Und wer die hat, die kann nicht mehr geraubt werden. Nicht der Tod kann es ihnen aus der Hand nehmen. Kein schreckliches Unglück. Das müssen sie wissen. Im Lexikon ist vergessen worden, was Freude ist. Sie müssen wissen, weil ich verkünde euch große Freude. Euch ist der Heiland geboren und du musst den Heiland finden. Und der Heiland will Herr deines Lebens sein. Mach ihm Raum, wie viele ihn aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Jesus ist ganz stark, er ist der Sieger. Jesus ist Sieger über die Finsternis. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Kein Mensch ist ausgenommen. Der schlimmste Mörder, ob 50 Menschen wert, Jesus sucht ihn und will ihn retten und will in ihm sein Ebenbild herstellen. Wie tief einer gefallen ist, wie herrlich, das ist Weihnachtsbotschaft. Ich möchte noch beten. Herr, ganz herzlichen Dank, dass du uns diese Botschaft verkünden lässt. Dass wir das finden dürfen. Herr, verzeih uns unseren Stolz. Du bist eingekehrt in unser Fleisch und Blut. Und wir lesen das im Evangelium, dass keiner dich einer Sünde zeihen kann. Und Herr, unser Leben ist voll mit Schmutz und Dreck. Und wir hängen oft an diesen bösen Dingen, am Streit, an den Spannungen, an der Verleumdung. Oh, was unsere Zunge schon für schreckliche Dinge darunter redet. Herr, erbarm dich über uns. Du bist gekommen in unser Fleisch und Blut, weil du uns retten willst und weil deine Gnade uns gilt. Nur glauben deinem herrlichen Evangelium. Herr, wir bitten dich für all die Gottesdienste, die gehalten werden, dass nicht über allen Unsinn der Politik dort geschwätzt wird, sondern über das Wichtigste, was alle Menschen brauchen im kurzen Erdenleben, Frieden mit Gott und Erlösung, neues Leben, das nur du schaffen kannst. Herr, du kennst diesen Ort Langensteinbach. Wir bitten dich, segne auch hier die Langensteinbacher Höhe und alle Plätze, wo dein Wort verkündet wird. Und Herr, lass uns nimmer los, werde du stärker, du bist der Sieger, du hast Macht, wieder alle Finsternis. Und du kannst das Licht in unseren Herzen hineingeben, das Licht heller als 1000 Sonnen, ganz wunderbar, wie du uns erneuern kannst. Amen.